Wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, von dem ihr vielleicht schon mal gehört, aber auf jeden Fall schon mal was gesehen habt. Denn er ist einer der Top-Konzert-Fotografen und Videografen in Deutschland. Die Rede ist von Gideon Rothmann und er hat ein paar spannende Geschichten mitgebracht. Hört rein! Auf diesen Podcast habe ich mich schon wochenlang gefreut. Nicht nur auf diesen Podcast, sondern vor allem auf den Gast, den wir heute hier haben. Und ich kann jetzt ganz viel lange drum herum reden, aber wir haben sowieso noch viel zusammen zu erzählen. Deswegen stelle ich unseren Gast heute direkt vor. Herzlich willkommen, Gideon Rothmann, zu unserem Podcast.
Ja, moin Torben, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also wir kennen uns ja schon tatsächlich sehr, sehr lang. Da kommen wir ja auch später nochmal drauf. Ich bin heute sehr entspannt, weil die letzten Podcasts, die wir gemacht haben, das war immer so abends nach Feierabend, schnell mal den Computer angestellt und dann hat man Technikprobleme und dann hast du den Stress vom Tag noch im Kopf und so, hast den Bier aufgemacht. Und heute alles easy, strahlender Sonnenschein, 12 Uhr mittags, jetzt gerade, Samstag, morgen quasi. Und wir beide mit einem leckeren Kaffee in der Hand.
Ja, auf jeden Fall. Cheers.
Du bist ja so ein kleiner Kaffee-Freak, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Und was trinkst du?
Ich trinke von einem Discounter den Bio-Kaffee, weil Kaffee gerade arschteuer ist, Mann. Also ich versuch irgendwie weiter fairen Kaffee zu kaufen, aber ich weiß nicht, ich gehe jetzt nicht zu einer kleinen Rösterei oder so und hol mir. Also früher habe ich das gerne gemacht, aber jetzt gerade klemme ich mir das so ein bisschen.
Ja, aber du bereitest ihn schon in so einer krassen Kaffeemaschine zu, oder?
Ja, ich habe so eine Siebträgermaschine, also wie in den meisten guten Cafés, wo du bist, ne? Halt eine Siebträgermaschine. Und da halt die kleinste Ausführung. Aber ich habe mich da mal versucht, so ein bisschen reinzufuchsen und so, und das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall, ja.
Ja, ich muss ja zugeben, ich mag Kaffee auch sehr gerne und eigentlich darf man das gar nicht erzählen. Also erstmal das Positive vorweg, es ist auch ein Fairtrade-Bio-Kaffee, aber seit Jahren eigentlich schon trinke ich einfach nur noch Instant-Coffee.
Also zum Auflösen mit einem Löffel drin oder was?
Genau, so ein Krümel-Kaffee.
Und, trinkst du deinen Tee auch so als Krümeltee?
Nee, ich trinke gar keinen Tee, weil sehr selten, also immer wenn ich krank bin oder es mir nicht so gut geht. nee, aber weiß ich auch nicht. Ja, ich habe das Gefühl, von dem anderen Kaffee, der dauert entweder so lange, bis er fertig ist.
Ja.
Oder man bereitet zu viel zu und schüttet die Hälfte weg. Deswegen bin ich auf Instant Coffee umgestiegen.
Ja, kann ich nur. So wie es dir am besten schmeckt, ich urteile da nicht. Ich denke jetzt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist.
Okay, danke für deine Freigabe. Also so viel zum Smalltalk. Und bevor ich das nachher wieder vergesse, mache ich heute mal den Werbeblock für Enkasten Harz ganz am Anfang. Weil letztes Mal kam er erst nach 50 Minuten, ich glaube, da hat keiner mehr zugehört. Aber es ist ehrlich gesagt auch nichts Neues, denn wir werden nicht müde zu erwähnen, was bei uns los ist. Und zwar starten wir bald unsere Tour zusammen mit Watch Out Stampede, Into the Storm Tour, passend zum Herbst.
Yeah, yeah.
Das erste Date ist jetzt am 21.10. in Gütersloh und dann gibt's noch 8 weitere Dates. Frankfurt, München ist dabei, Köln, Hannover, Berlin, Osnabrück, Wuppertal und Trier. Boah, krass, dass ich das so aus dem
Kopf. Ja, ihr habt euch auch nur schöne Städte rausgesucht, ne?
Ja, das kann wunderschön werden. Allerdings, ja. Das so viel gehört auch zur Wahrheit dazu, wir mussten auch schon die ersten beiden geplanten Dates absagen der Tour, weil schlicht der Vorverkauf bis dahin zu schlecht lief. Es zieht langsam ein bisschen an, ich habe noch Hoffnung, aber natürlich auch heute wieder der Hinweis, wenn euch daran gelegen ist, auch so Underground-Bands wie Watch Out Stampede und uns, Enkasten Harz, zu sehen, dann kauft euch auf jeden Fall Tickets im Vorverkauf. Und das sage ich auch jetzt nochmal immer neu dazu, wenn wir gefragt werden, es geht nämlich gar nicht so sehr um die Bands. Wir hätten überhaupt gar kein Problem damit, vor 10 Leuten zu spielen oder vor 20 oder vor 30. Das ist für uns alles cool. Aber die Clubs werden halt Probleme bekommen, wenn sie nicht gut planen können. Also wenn so ein Konzert veranstaltet wird und es kommen zu wenig Leute, dann muss trotzdem ein Techniker bezahlt werden, dann muss die Security bezahlt werden, dann muss ein Mensch an der Garderobe bezahlt werden, an der Theke bezahlt werden. Da fallen halt unglaublich viele Fixkosten an und das geht nicht lange gut. Insbesondere nicht nach der langen Corona-Pause. Und daher ist es insbesondere für die Clubs wichtig, dass da Veranstaltungen mit Leuten stattfindet. Und wenn ihr langfristig in kleine Clubs gehen wollt und nicht nur auf Rock am Ring und Barclays Arena und sowas, dann nutzt das. Jetzt ist die Zeit.
Genau. Ja, es ist wirklich so. Also jetzt ist ja auch die Zeit für Clubshows einfach. Es wird kälter draußen, dann ist es drin schön muckelig, schwitzig.
Genau, so viel zum 3 Minuten Werbeblock von uns. Jetzt geht's.
Ja, ist ja wichtig, was du gesagt hast.
Ja, es ist auch so. Aber jetzt geht's mit den spannenden Sachen weiter. Und Gideon, erzähl doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist.
Ich bin Gideon. Wir kommen aus dem gleichen Örtchen. Vielleicht sollte man das dazu sagen. Also daher kennen wir uns auch schon so lange. Nur, dass wir halt einen kleinen Altersunterschied haben. Also Torbens Band früher und auch die anderen Bands, die es damals gab aus Enkers in Harz, das waren immer so die, zu denen meine Freunde und ich aufgeguckt haben, zu den schon Erwachsenen am Touren und so weiter und so fort und worauf wir immer Bock hatten. Ja, aber schon damals war es so, dass ihr halt immer Bock hattet, irgendwie neue Leute mitzunehmen und so. Und dadurch haben wir uns kennengelernt und haben nach wie vor richtig viel Kontakt eigentlich, weil ich mittlerweile Fotograf bin und Videograf und das passt dann immer ganz gut zusammen.
Ich habe auf dem Weg hierher, wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, nochmal drüber nachgedacht, bist du eigentlich wirklich Fotograf und Videograf oder ist das so eine Oldschool-Bezeichnung, bist du eigentlich eher Content Creator oder sowas?
Ja, ich tue mir da immer schwer mit. Eigentlich schon Content Creator, weil die meisten kommerziellen Jobs, die ich auch mache, haben halt irgendwie mit Marketing zu tun oder, ja, weiß ich nicht, Darstellung im Internet. Und da muss es ja heutzutage vor allem irgendwie viel geben, viel für Instagram, viel für TikTok, viel für Facebook, für LinkedIn und so weiter und so fort. Und am besten visuell, am besten bewegte Bilder. Andererseits fotografiere ich auch im Sommer, also gerade im Sommer häufig Hochzeiten und so, wo ich halt schon eine klassische Hochzeitsreportage quasi mache. Deswegen, ja, ich weiß nicht, auch bei Bands ist es ja so, dass heutzutage nicht mehr 10 Fotos gemacht werden, die dann eine Woche später bereitgestellt sind oder so, sondern es geht halt darum, möglichst viel von so einem Abend mitzunehmen und möglichst schnell bereitzustellen. Also im besten Falle eigentlich 10 Minuten nach der Show schon, weiß nicht, 5 Reels, 20 Fotos oder so. das ist ja eher die Arbeit eines Content Creators, ja.
Das ist schon krass, oder? Wie die Anforderung so in den letzten 10 Jahren so gestiegen ist, insbesondere durch Reels, Instagram, TikTok und auch einfach, ich will es gar nicht so nennen, weil das Musikbusiness ist ja irgendwie auch eine große Familie, aber ein Stück weit ist man da auch in einer Aufmerksamkeitskonkurrenz und dann musst du halt irgendwie liefern, ne?
Ja, also im Prinzip hat das ja immer alles so seine Vor- und Nachteile. Das Gute daran, dass also so viele kleine Sachen in Anführungszeichen bereitgestellt werden müssen, ist, dass du ja schon mit einem iPhone oder mit einem anderen guten Handy und einer Kamera so einen Abend begleiten kannst und theoretisch genau das bedienen. Du kannst in Instagram ein Video schneiden, du kannst dir irgendwie coole Filter raussuchen und damit die Bilder bearbeiten und so. Und im Prinzip wäre das halt auch, ne? Du brauchst nicht mehr irgendwie eine große Filmkamera oder so, um sowas begleiten zu können, sondern vielleicht ist es sogar gerade cool, das irgendwie mit einem Handy zu machen oder so. Und früher war es ja so, wenn du irgendwie mit einer Band unterwegs sein wolltest und jetzt zum Beispiel daraus ein Video entstehen sollte, dass es meistens irgendwie so ein, ja, Rückblick war oder so, also ein längerer Film, den du richtig schneiden musst, wo du schon beim Film irgendwie, also es ist halt richtig aufwendige, lange Arbeit und das kannst du ja nicht lernen, wenn du nebenbei noch irgendwie 8 Stunden irgendwo arbeitest oder so. Also ich glaube, dadurch, dass es so viel ist, aber auch einfacher, können das halt mehr Leute machen und das finde ich halt cool, ja.
Absolut. Und ich gucke mir sowas auch immer wieder gerne an und bin auch sehr froh, dass du uns schon als Enkers in Harz oft begleitet hast. Aber da kommen wir noch später zu. Du hast das so ein bisschen schnell erzählt, woher wir uns kennen, ne? So, ja, wir kommen ja aus dem gleichen Dorf und so. Auch da habe ich noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil, also ich weiß nicht, ob das an mir lag, aber so, ich habe dich persönlich so zum ersten Mal wahrgenommen und mit dir gesprochen und gefeiert, sage ich mal, bei dem allerersten quasi noch inoffiziellen Enkers in Harz Konzert.
Ja, Mann, das ist eine richtig schöne Erinnerung. Du meinst im Westerwald, ne?
Ja, genau, das war, ja. Ich bin der Meinung, es war 2012, so diese Jahreszeit, ich glaube November war das.
Ja.
Und es war auch noch nicht die Besetzung von heute. Es waren noch zwei andere Leute dabei.
Ihr hattet euch gerade erst irgendwie dazu entschieden, als Anchors and Hearts irgendwie Musik zu machen, hattet die ersten Songs am Start und so, ne?
Genau, noch nichts veröffentlicht, noch nichts aufgenommen, aber durch unsere Vorgängerband Tiny Weissen, die auch in jedem Podcast erwähnt wird, wir hatten ganz gute Connections in den Westerwald. Und deshalb wurden wir eingeladen zu so einem Event und da warst du dabei. Also, oder habe ich irgendwas verpasst und wir kannten uns?
Nee, ich war, genau, ich war mit dabei. Ich kann mich da richtig gut dran erinnern, weil ich meinte ja eben schon so, die Freunde um mich herum, also mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich auch Musik gemacht habe, die auch heute ja zum Teil noch Musik machen. Wir waren das erste Mal mit euch an diesem Wochenende irgendwie also wirklich weit außerhalb von Brümmerförde mit einer Band unterwegs. Als Freunde, die Bock auf die Mucke hatten und so weiter und so fort, aber auch ja halt mit der Band, ne? Also beim Aufbauen helfen, gucken, ob beim Soundcheck alles gut läuft und so weiter und so fort. Und ja, das war natürlich ein super aufregendes Erlebnis, sich morgens zu treffen, am Proberaum alles einladen. Und wir waren ja auch eine coole Truppe, ich glaube so 10 Leute oder sowas. Also ja, wirklich so der enge Kreis quasi, einfach mitgekommen aus Bock. Ohne eine Idee, wo wir pennen könnten oder so. Ich glaube, uns ist das dann irgendwann auf der Fahrt eingefallen. Yo, wie machen wir das eigentlich mit Schlafen? Fahren wir noch zurück? Und es ist ja auch arschweit, ne? 8 Stunden Fahrt oder so von Brümmerförde.
Wahrscheinlich haben wir 8 gebraucht. Man kann es aber auch in 5 schaffen.
Ja, dann waren es auf jeden Fall 8 Stunden. Ja, ja, ey, und das sind dann natürlich ganz viele aufregende Erfahrungen, die man später so selbstverständlich mitnimmt, ne? Also, wenn es jetzt heute irgendwohin losgeht, dann ist es nicht mehr aufregend, sich irgendwo zu treffen und Sachen einzuladen oder so, sondern vor allem ätzend.
Ja, stimmt. Ja. Ja, ich bin nochmal durchgegangen. Also wir sind ja mit unserem Bandbus gefahren und ihr hattet einen eigenen Bus. Und ich bin nochmal durchgegangen, wer alles dabei war. Und also du warst natürlich dabei. Sascha war dabei. Ich sage jetzt bewusst nicht den Nachnamen, weil es kommen noch ganz schlimme Geschichten von dem Abend.
Ja, ich würde auch sagen, einfach Nachnamen ausgeklammert lassen.
Genau, Sascha war dabei, dann war Timo dabei, dann war beide Pyotonic-Leute. Nee, oder war das nur Patrick?
Nur Paddy, glaube ich.
Ja, dann Patrick war dabei. Ja.
Und der hat an dem Tag ein frisches Tattoo gekriegt, das weiß ich auch noch.
Oh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dann war Jasper dabei.
Jo.
Und Carsten.
Ja.
Genau.
Richtig. War Sebastian auch noch dabei?
Welcher Sebastian?
Wollt ihr den Nachnamen vielleicht rausschneiden, sonst wieder?
Kann sein, aber das sind die mir noch eingefallen sind. Also es war ein so ein VW-Bulli voll auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja, und du hast das gerade so ein bisschen erzählt. Ja, wir haben beim Soundcheck geholfen und beim Aufbauen und so. ist richtig, aber... Ja,
vor allem haben wir gesoffen wie die Blöden, Alter.
Ja, auf der Hinfahrt ihr natürlich schon gut dabei gewesen. Aber wenn ich da an diesen Abend zurückdenke, weiß ich, ich glaube, ich habe danach nie wieder so eine heftige Aftershow-Party mitgemacht wie an dem allerersten offiziellen Herzabend.
Jo. Ja, ich kann mich da auch wirklich nur so schemenhaft an Eindrücke erinnern. Also es ist Kleidung durch den Raum geflogen, es wurde viel getanzt, auch noch mehr getrunken, viele Dinge gefilmt und aufgenommen, für die sich heute Menschen schämen würden. Ja.
Also ich glaube, es gibt wirklich viele Videoaufnahmen, die vor allem Sascha haben dürfte, glaube ich.
Ja.
Der war damals ja so auch fotomäßig ziemlich bei Bands und so oft dabei. Und ich glaube, der hat ein paar Sachen, die dürfen wirklich niemals an die Öffentlichkeit kommen.
Ja, das stimmt. Ich weiß noch, als wir losgefahren sind, wir hatten, also bei uns trinkt man ja Korn.
Ja, das ist bekannt.
Und zum Abdichten, das genau das. Ich glaube, das kommt ja auch häufiger mal im Podcast zur Sprache. Und im Westerwald wird Korn auch geschätzt, aber ich glaube nicht immer, also damals hat man da halt auch noch nicht alles irgendwie in Supermärkten gekriegt, da hat man sowas noch mitgebracht.
Ja.
Und dann hatten wir halt echt kartonweise Korn dabei. Und ja, ne, schon bei der Fahrt natürlich angefangen auch zu trinken und Bier zu trinken. Und ich weiß noch, dass wir irgendwas aus dem Kofferraum rausholen muss und dann ist schon ein Karton Korn kaputt gegangen.
Also ja, stimmt.
Runtergefallen, kaputt gegangen. Und alle waren so, oh nein, scheiße, oh nein, der gute Korn. Aber es waren halt immer noch mehr als genug Kartons für ein ganzes Dorf da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch nichts davon wieder mit zurückgebracht haben. Also
glaube ich auch. Und also das wurde auch in dem Abend weiterhin vor den Westerwäldern sehr glorifiziert, der Korn. Ja. Also auch da gibt es Videoausschnitte, wo dann, ich nenne jetzt keinen Namen, aber Leute durch den Backstage-Raum gelaufen sind und ja, du musst dich als würdig erweisen, jetzt hier diesen Korn zu bringen. Also keine Ahnung. Ja, ja. Das war, ja, weiß ich auch nicht. Das war schon schlimm.
Ja, aber die Band hat es geschafft. Also die Band gibt es ja trotzdem noch.
Vielleicht deswegen. Wir wollten immer wieder so eine Backstage-Party oder so eine Aftershow-Party machen, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß, damals, das ist ja echt schon lange her, da haben wir auch so getanzt zu Disco-Pogo und so zu richtigen Scheiß-Songs und so.
Ja, und 90er-Jahre Trash-Pop, so I'm a Barbie Girl. Barbie World.
Ja, genau. Und, und es gab auch Leute, nicht aus der Band, die wirklich nicht mehr ganz bekleidet auf dem Tresen rumgelaufen sind und so, ne?
Ja, genau. Also es war schon richtig, richtig doll. Also man romantisiert das ja auch immer so ein bisschen in der Retrospektive, aber ich weiß auch, dass es mir am nächsten Tag richtig scheiße ging, weil die Geschichte ging ja dann letztlich so weiter. Wie gesagt, wir hatten keinen wirklichen Pennplatz oder irgendwas. Und auch wenn viel Alkohol im Spiel ist, dann kann ja auch so eine Stimmung zwischendurch mal kippen oder sowas, ne? Also es kann ja auch mal, na so. Und irgendwann ist, glaube ich, allen schlagartig bewusst geworden, oh fuck, wir können hier nirgendwo schlafen, weil so, es waren alle froh, auch als wir aus der Halle raus waren und so, da hätte uns niemand mehr reingelassen. Und dann haben wir alle in dem Bus geschlafen, also alle halt quasi auf ihrem Platz. Und boah, das weiß ich noch, das war richtig scheiße. Und dann sind wir am nächsten Tag losgefahren. Und ich meine, halt so die paar Stunden zwischen Nacht und Morgen schon irgendwie so geschlafen und dann auf der Rückfahrt nochmal versuchen zu schlafen, halt keine Chance, tut dir alles weh, ne?
Ja.
Alter Schwede, ja. Aber danach hatte ich halt auch so richtig Bock, unterwegs zu sein und so. Ich glaube, das hat mich auch so nachhaltig gekitzelt, dieses Abenteuer einfach, ne? So mit Freunden unterwegs sein, eine heftige Rockshow spielen und dann eine krasse Party haben, weiß ich nicht, das... Ja, doch, das war schon auch irgendwie wegweisend.
Ja, manchmal denke ich, irgendwie gut, dass man das auch nicht mehr so hart macht, weil, also machen wir uns nichts vor, gesund ist das auch alles nicht, was wir da gemacht haben. Ich meine, wir waren halt dann immer so, dass es sich noch in Grenzen gehalten hat und dann war auch irgendwie alles gut.
Ihr wart, glaube ich, auch, also A, davor halt, war es ja die erste Show, die ihr irgendwie so in der Besetzung gespielt habt. Das heißt, ihr wolltet das halt auch gut machen und wart ja auch konzentriert und hab beim Soundcheck noch ein paar Sachen so fixen müssen, wie es halt so bei einer ersten Show halt ist. Und ich meine auch, dass ihr halt dann irgendwann zu den Pennplätzen halt auch aufgebrochen seid und so. Mhm. Das war wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt.
Ja, richtig. Also, wollte nur sagen, also wir haben jetzt niemals irgendwie Schlägereien oder so ein Blödsinn angezettelt und man kann jetzt lustig zurückblicken, aber ich finde es auch gut, das alles jetzt mit mehr Verantwortung zu machen.
Ja, definitiv. Ich meine, das, also letztlich, wie lange begleitet dich das jetzt? Konzerte spielen, auf Tour sein, also dieses ganze Band-Ding, wie lange begleitet dich das jetzt?
Also in dem Umfang, wie wir das jetzt machen, fast schon 20 Jahre.
Ja. Ja. So, und es ist ja eigentlich voll geil, dass du so einen roten Faden hast, an dem, also der immer so mitgelaufen ist, die Band, die Freunde, alles, was dazugehört, aber sich der Fokus genau, also halt irgendwie so verändert. Ich weiß auf jeden Fall am Anfang meiner 20er, wenn wir mit Bands unterwegs waren, da war die Show auch cool und wichtig. Es war aber auch nicht schlimm, wenn nur 5 Leute da waren, solange die Party danach geil war.
Ja.
So, also es war halt, der Fokus war natürlich auch beim Musikmachen irgendwo, aber vor allem halt so unterwegs sein, feiern, was du halt so mit Anfang 20 machst. Andere fliegen dann vielleicht irgendwie auf eine Partyinsel oder so und wir haben uns halt irgendwie einen kleinen Golf gequetscht und sind in irgendwelche Kneipen gefahren, ja.
Und wir bereuen es nicht.
Nee, voll, definitiv überhaupt nicht. Das ist das Allergeilste, was mir passieren konnte. Ich meine, das ist ja jetzt quasi Teil meines Jobs, ne? Und jetzt liegt der Fokus, also jetzt ist es halt auch immer noch so, dass ich auch gerne auf Konzerten und unterwegs bin, aber jetzt liegt der Fokus halt auf dem, also natürlich auch auf dem Arbeiten. Und das ist mega geil, also weil irgendwann kommt die Zeit, da hast du auch Lust zu arbeiten und so, und dann sowas machen zu dürfen, ist halt einfach großartig, ja.
Ja, dein Job ist ein ganz gutes Stichwort, weil, also wir haben uns dann immer hier und da nach diesem ersten Konzert auch nochmal wieder gesehen auf irgendwelchen...
Oh, und schon, Salzgitter erinnere ich mich, ja. Habe ich mal noch mitgesehen und mit Finders Keepers, einer Band, die auch aus der Truppe damals entstanden ist noch, damals haben wir, glaube ich, auch ein paar Shows zusammen gespielt und so, ja.
Genau, wir haben zusammen Konzerte gespielt mit deinen Bands, in denen du so gespielt hast. Aber dann, also das ist mein Eindruck, hat man sich auch so ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja.
Keine Ahnung, ich war in Hamburg, du warst ganz lange in Braunschweig, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Und also wenn du es erzählen magst, aber ich finde das halt ganz spannend, du bist jetzt halt Foto- und Videograf, aber hast ja eigentlich was anderes vorgehabt.
Ja, genau. Also gutes Stichwort. Ich war vorher in Braunschweig und habe da Lehramt studiert, beziehungsweise ich habe das auch soweit fertig gemacht. Hat dann am Ende ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann kam halt der Punkt im Studium, wo ich in einer Band gespielt habe und dann sich abgezeichnet hat, okay, das Studium, das geht jetzt noch so 2 Jahre, wenn du es halt richtig machst und dann geht's halt los mit Arbeiten. Genau, da habe ich dann irgendwie gemerkt, ey, ich will eigentlich meine Zeit am liebsten weiterhin mit Konzerte spielen und unterwegs sein und so. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich das irgendwie gut machen kann? Ich habe halt auch immer viel fotografiert und dann hatte mich eine befreundete Band, die Porcupines, gefragt, ob ich nicht mit auf Tour kommen möchte. Diesmal halt nicht, um Musik zu machen, sondern ey, nimm doch deine Kamera mit und mach doch vielleicht einfach ein paar Fotos, dass wir was auf Social Media posten können und na so ein paar Erinnerungen mitnehmen. Und ja, genau, war ich halt natürlich sofort dabei und danach hat sich halt irgendwie eins zum anderen ergeben, dass ich einen Job brauchte und ein Magazin einen Fotografen gesucht hat. Dann konnte ich auf einmal auf Konzerte gehen in Braunschweig, habe noch ein bisschen Kohle dafür gekriegt und dann kamen irgendwann die ersten anderen Jobs, die sich aus den Kontakten von dieser Zeit beim Magazin halt ergeben haben und auf einmal war ich in Amerika auch und in Kanada und bin dann zu Corona nach Münster gezogen. Mhm. Ja, genau. Also da sind dann noch ganz viele Dinge passiert, aber im Prinzip habe ich eigentlich mal mit Lehramt angefangen und aus der Idee heraus, ey, ich würde gerne was anderes machen, um meine ganze Zeit zu füllen, ist dann das mit dem Fotografieren gekommen. Ja.
Und ich glaube, das ist so meine letzte Erinnerung gewesen, dass wir irgendwie ein Konzert hatten, vielleicht auch zusammen sogar, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Buxtehude.
Ja, war das nicht Buxtehude und dann Rockstadel oder so?
Ah, kann sein.
Ja.
Und da hatten wir uns dann auch nach längerer Pause irgendwie mal wieder gesehen und haben dann nach der Show und so ein bisschen geschnackt. Und da war, genau, da hattest du mir das erzählt mit Lehramt und dass du eigentlich fertig bist und so. Und da dachte ich noch so, oh cool, es gibt noch coole Lehrer. So.
Ja, daran erinnere ich mich auch. Du meintest dann auch, ey, es wäre mega cool, wenn du irgendwie bei meinen Kids an der Schule arbeiten könntest oder sowas.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Hattest du nicht auch geplant, irgendwie nach Hamburg zu gehen oder so?
Ich hatte gerade am Anfang vom Studium eigentlich so jedes Jahr überlegt, nach Hamburg zu gehen aus Braunschweig. Also ich hatte halt damals in Braunschweig einen Studienplatz gekriegt und nirgendwo anders und kannte die Stadt nicht mal. Ich bin dann da einfach hin, um da halt zu studieren und irgendwie was zu machen. Und meine ganzen Freunde und ganzen Leute von früher waren aber alle in Hamburg. Und dann dachte ich, ja, ey, irgendwie muss ich halt auch dann wieder zurückkommen. Und dann wurde es halt Jahr um Jahr und dann hat mir Braunschweig immer besser gefallen und irgendwann bin ich dann nicht mehr nach Hamburg.
Ja genau, das weiß ich noch und dann wieder wirklich, ist so mein Zeitempfinden, haben wir uns wieder jahrelang eigentlich nicht wirklich gesehen. Und dann kam Corona und es war irgendwie eine lange Pause und so und dann hat sich das bei uns ja ergeben, dass wir das neue Album geschrieben haben, Guns Against Liberty, das war ja schon lange fertig. Und vor allem der Plattendeal, der Labeldeal mit Redfield Records.
Ja,
und dann war klar, okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall nochmal wieder was starten so und wir brauchen jetzt mal wieder ein professionelles Auftreten. Und da sind wir wieder in Kontakt gekommen, also quasi wieder ein erstes Mal, wenn man so will.
Ja.
Dass wir gesagt haben, du machst jetzt unsere Bandfotos, unsere ersten im neuen Look, aber so.
Aber zur neuen Platte halt quasi, ne? Als es mit dem mit der Promo-Arbeit losging. Ja, das war auch richtig geil. Da waren wir ja quasi in der alten Hut unterwegs, ne? Um Fotos zu machen.
Genau, also ja, bei uns am Proberaum haben wir ein paar Ecken gefunden, die ein bisschen underground-mäßig aussahen.
Auf dem Dorf. Hardcore Represent.
Genau. Und im Wald und so. Und ja. Also ich weiß noch, wie begeistert wir waren, so, oder was Manu damals gesagt hat: so, ey krass, wir sehen zum ersten Mal aus wie eine richtige Band.
Vielen Dank.
Ja, diesen ganzen Teil, den du gerade erzählt hast, den hatte ich bis dahin halt komplett verpasst. Mir war das nicht bewusst, dass du immer mehr Richtung Fotografie gegangen bist. Und diesen, als wir dann irgendwann mal zusammen im Bus saßen sozusagen, so zu irgendeinem Konzert, wo du auch dabei warst, hast du mir dann die Geschichte mit Kanada und Amerika und so erzählt. Und das fand ich super spannend, weil du ja nicht einfach nur da warst und ein bisschen Natur fotografiert hast, sondern du hast da ja auch gearbeitet und Geld verdient, um den Urlaub oder die Zeit
zu
finanzieren.
Ja, das war mein erster richtig gut bezahlter Job in diesem ganzen Fotokram. Ich hatte meinen Master quasi fertig und musste so ein bisschen eine Entscheidung treffen, will ich das jetzt mit Fotografie wagen, weil ich habe nie was in die Richtung studiert. Ich war halt immer irgendwie der Dude, der mit einer Kamera bei Bands mit abhängt und halt ein paar Fotos macht, aber ja kein richtiger Fotograf ist, ne? Keine Ausbildung genossen, kein Studium in dem Bereich gemacht oder irgendwas, sondern halt mit YouTube und Instagram, das halt irgendwie alles drauf geschafft. Und ja, dann war halt auf einmal die Idee da, ey, vielleicht einfach in Kanada versuchen, als Fotograf zu leben. Und wenn das klappt, dann wird das ja wohl in Deutschland auch funktionieren. Und ja, genau. Dann bin ich hin, habe dann sowas wie eBay Kleinanzeigen eine Stelle gefunden als Photoshop-Retoucher. Und das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Ich habe halt wirklich nur Bilder retuschiert quasi. Und konnte das dann irgendwann von unterwegs machen. Und so konnte ich dann in Kanada und Amerika arbeiten und gleichzeitig Reisen und Landschaftsfotografie machen.
Hast du nicht irgendwie für Airbnb oder so gearbeitet? Oder
ja,
was?
Genau, richtig. Airbnb Apartments. Da sind dann Fotografinnen von der ganzen Welt, haben halt irgendwie Bilder gemacht, an Airbnb geschickt. Die haben das an uns geschickt. Und wir haben die halt alle durchretuschiert und dann direkt auf die Seite hochgeladen. Das war quasi der Job. Das war super lehrreich, weil das natürlich alles qualifizierte Fotografinnen waren. Und wenn du dann die Rohdateien siehst, wie die das machen, dann kannst du dir halt natürlich auch ganz viel abgucken.
Ja, und also das weiß ich noch, wie du mir das erzählt hast, wie du dann mit deiner Freundin da halt warst und ihr dann gemerkt habt, scheiße, ich brauche jetzt auch noch, also wir brauchen irgendwie Kohle jetzt auch, um weiter hier zu bleiben. Und ihr dann irgendwelche Roadtrips gemacht habt, wo ihr, keine Ahnung, 8 Stunden fahren musstet. Sie ist gefahren und du hast retuschiert wie ein
Wilder. Ja, genau. Also das war dann halt richtig intensiv. Ich konnte das dann irgendwann von unterwegs machen. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, hat mir quasi oft, also das muss man ja auch mal dazu sagen, das war 2 Jahre vor Corona, da war das mit Homeoffice und so.
Ja.
Hieß immer, du würdest da nicht richtig arbeiten. Ne? So.
In Deutschland.
Ja, genau. Und in Kanada war das halt schon gang und gäbe. Und ich wollte unbedingt die Landschaft von Nordamerika festhalten und fotografieren. Und meiner damaligen Freundin haben wir dann quasi von dem letzten Ersparten noch ein Auto gekauft und sind dann von Montreal, dort habe ich gearbeitet, bis nach Florida gefahren, über New York und so weiter und so fort. Und ich musste halt aber trotzdem 8 Stunden täglich arbeiten, um die Kohle ranzuschaffen. Mhm. Und das war dann immer morgens von 5 bis 8 oder sowas und dann nochmal nachts von 10 bis halt fertig arbeiten. Oder wenn wir zwischendurch 8 Stunden Fahrten hatten, habe ich mir so eine Jacke über den Kopf gestülpt und über den Bildschirm, damit es schön dunkel war, und habe dann halt die Bilder retuschiert auf dem Laptop. Mhm. Ja. Würde ich heute nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall.
Aber das finde ich halt ganz cool. Das ist so dieser gleiche Spirit und die gleiche Leidenschaft so für Leute, die in Bands spielen. Und du hast ja selbst auch, oder spielst du auch immer noch in Bands. Und du nimmst dafür halt sowas in Kauf, ne? Du hattest ja ein Ziel und wolltest dich als Fotograf verbessern. Und dann war dir das halt quasi egal, eigentlich, der ganze Aufwand.
Ja, ich glaube, das ist halt was du aus dem ganzen DIY-Bereich, also das kriegst du ja vor allem auch von Veranstalterinnen mit oder so. Also wenn ich mir jetzt gerade überlege, wer jetzt gerade Shows veranstaltet und so viel Energie und Leidenschaft da reinsteckt und dann gehen die Karten im Vorverkauf nicht richtig raus und musst die ganze Zeit überlegen, oh, wird das überhaupt was und ergibt das überhaupt noch die ganze Zeit Sinn, und machst halt trotzdem die ganze Zeit weiter, immer im Glauben daran, dass es halt irgendwie klappen wird und gut werden muss, ne? Und es wird gut. Und das hat sich für meinen Arbeitsethos halt extrem gelohnt, so im Punkrock-Bereich jahrelang rumzugammeln. Weil du halt immer mit einer ganz anderen Motivation an Sachen rangehst, weil du es gewohnt bist, viel reinstecken zu müssen und wenig rauszukriegen. Ja.
Ich wurde mal zu einem Podcast eingeladen, so ein Business-Podcast, und da habe ich genau zu dem Thema was gesagt, was Unternehmen von Punkbands lernen können. Und das ist eben die Einstellung zur Arbeit und eben dieses Nicht-Aufgeben und dieser Wille oder die Überzeugung, es klappt doch irgendwie.
Ja, finde ich richtig schön und spannend. Eigentlich so Dinge, die man sich aus der Schule wünschen würde, dass die mitgegeben werden, ne? Dass du halt irgendwie das machst, worauf du Bock hast und woran du glaubst und na, so, ja.
Gut, ja, es war ist mir nachträglich sehr langfristig in Erinnerung geblieben, deine Kanada- und Amerika-Story. Und dann gab es wieder ein erstes Mal mit uns. Und zwar war ja, also wir haben ja quasi angefangen mit Guns Against Liberty und deinen Bandfotos mitten in Corona. Dann war ja viel Lockdown und sowas. Ja. Sehr, sehr lange. Wir haben keine Konzerte gespielt. Und dann plötzlich stand das erste Konzert auf dem Schirm. Das Album war schon draußen, Guns Liberty.
Ja, und ein paar Musikvideos. Ihr habt ja ultra viel gemacht zu der Zeit. Also Corona, ja, keine Shows. Aber ihr wart ja so, also von dem, was ich immer mitgekriegt habe, super fleißig mit neuen Songs. Hier noch ein Video, hier irgendwie, weiß ich nicht, den Podcast und so weiter und so fort. Also,
ja, wir haben uns nicht auf die faule Haut gelegt, stimmt, und haben schön Content created. Genau, dann hieß es ja, ihr müsst wirklich mal wieder eine echte Show spielen, und zwar nicht mal langsam anfangen, eine kleine Clubshow um die Ecke, sondern das war direkt Pell Mell Festival vor, keine Ahnung, 1.500 Leuten oder so.
Ja.
Und da haben wir dich zum ersten Mal als Konzert Content Creator mitgenommen.
Ja, stimmt.
Ja, also deswegen, du hast viele wesentliche Momente der Band begleitet.
Ja, jetzt so rückblickend hast du absolut recht. Ich finde halt tatsächlich schön, also ich habe das mit der ersten Show vielleicht auch so ein bisschen vergessen, also nicht mehr so häufig dran gedacht. Und als du das dann meintest, ist mir das nochmal eingefallen, wie prägend das eigentlich auch war, so dieses Erlebnis. Und was ich vorhin meinte mit diesem Treffen und Einladen und gemeinsam losfahren, an dem Wochenende hatte ich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Aufregung, weil nach der ganzen Corona-Zeit war es für mich halt auch das erste Mal wieder richtig unterwegs sein und eine richtige Show ohne, also die Menschen haben schon Abstand noch gehalten bei der Show, aber es war halt nicht so, dass überall mehr Securities waren als BesucherInnen. Und es war ja auch eine ultra geile Uhrzeit, zu der ihr gespielt habt. Es ist gerade dunkel geworden. Es waren halt die neuen Songs, die ihr das erste Mal live gespielt habt und so. Es war schon ein richtig schönes Wochenende. Und ja.
Ja, und das Schöne finde ich immer so aus Bandperspektive jetzt dann mit jemandem wie dir zusammenzuarbeiten. Du hältst halt so einen Moment halt quasi für die Ewigkeit fest. Weil das hatten wir in einem anderen, ja genau, mit Dennis von Watch Out, letztes Mal hatten wir das auch besprochen. Dadurch, dass die Routine halt weg ist, kannst du halt so einen besonderen Abend nicht wirklich genießen, so, weil man ist halt tatsächlich sehr angespannt. Wir haben zum ersten Mal die Songs live gespielt, da kann man noch so viel proben, das ist immer was anderes, wenn du vor 1.500 Leuten spielst auf einer riesen Bühne, alles ist irgendwie anders, du bist auch nervös natürlich und man geht nicht unbedingt sofort mit einem geilen Gefühl von der Bühne, aber dadurch, dass du halt diese Videos und die Fotos gemacht hast, denkst du dir, ja, okay, so scheiße waren wir doch nicht, und das war schon ganz schön geil.
Ja, das war mega geil, und das Schöne, also das freut mich voll, dass du das auch so wahrnimmst, weil das ist ja irgendwie ein großer Teil meiner Motivation auch, da mitzufahren, das eben festzuhalten und halt, ja, diese Abenteuer, und die man sich als Band auch schafft oder als Gruppe, mit der man unterwegs ist, das sind ja oft mehr Menschen als nur die Musik machen, sondern dann auch Ton oder Leute, die sich um die Merch kümmern oder einfach darum, dass es allen gut geht auf der Fahrt, fürs Feelgood-Management verantwortlich sind oder was weiß ich nicht was. Das ist ja quasi immer so eine Reisegruppe, die zusammen unterwegs ist und irgendwo ein Abenteuer erlebt. Und das halt festzuhalten, ja, das ist einfach das Allergeilste, ne? Also das macht einfach so viel Spaß dann für mich auch, wenn das Wochenende durch ist. Ich weiß nicht, wie es dir an so einem Montag geht, wenn du die ganze Zeit unterwegs warst, aber bei mir, also mit mir war immer nicht viel anzufangen.
Ja.
Auch so psychisch war das für mich immer so schwer, so in die Realität zurückgeworfen zu werden und zu realisieren, hey, So wie die letzten 3, 4, 5 Tage ist das Leben eigentlich gar nicht. Und dann aber sich das halt alles nochmal angucken zu können und auch rauszuschicken und dann natürlich auch die Reaktion zu kriegen, ey, wie geil war denn das Wochenende und na so. Das macht das so besonders. Und ich finde es halt dann auch immer noch mal besonders spannend, so eine Gruppe zu beobachten. Ich glaube, das meinte ich damals zu dir auch. Also wo du gerade meintest, ja, wir waren voll aufgeregt und so kamt ihr mir halt nicht vor, sondern so sehr routiniert und als Gruppe auch ausgeglichen. Also das halt, na, dadurch, dass ihr euch so lange kennt und so, sind das, na, so, das merkt man halt einfach. Hätte ich gedacht, dass ihr halt super entspannt wart den ganzen Tag. Aber ja, so kann man sich täuschen.
Das ist immer auf jeden Fall eine interessante Perspektive von dir, weil, also ich bin da halt immer mega aufgeregt. Und ich finde, ich habe es auch gemerkt bei den anderen, die Ansagen sind ein bisschen schärfer als sonst so, also innerhalb der Band, aber klar, wir hatten auch irgendwie Bock, ne? Das war schon cool. Aber das ist ein ganz guter Punkt, den du so ansprichst, als Content Creator. Ich weiß gar nicht, warum ich immer lachen muss, wenn ich das sage.
Ja, weil es halt irgendwie albern klingt, aber also, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir das von Anfang an ernsthaft gesagt hätten, dann wird das wahrscheinlich jetzt gerade ganz anders rüberkommen.
Ja, auch nein. Also, alles gut. Du weißt, was ich meine? Du bist halt sehr nah dran an den Bands und gerade wenn es auch um Bandfotos geht und so, ist das ja schon, ja, ein bisschen intim eigentlich fast schon.
Ja.
Und du bist ja viel häufiger mit anderen Bands unterwegs als mit uns und hast da schon viel gesehen. Wie unterschiedlich sind so Bands und wie unterschiedlich reagieren die so? Ich kenne ja auch nur uns jetzt, wie wir so sind. Bei uns ist halt immer ein Riesen, also man muss den Leuten in den Arsch treten, sozusagen, ey, wir machen jetzt mal Fotos, weil wir haben gerade einen Fotografen dabei. Ja. Also wäre das cool, wenn wir das jetzt auch nutzen. Und die Leute haben nicht so richtig Bock, aber musst du da auch andere Bands irgendwie so ein bisschen aus der Reserve locken oder sind die alle super professionell, lachen in die Kamera und gucken danach wieder böse oder wie ist das so?
Also es ist ja, das ist ja so eine geteilte Aufregung tatsächlich, ne? Wenn ich mit einer Band unterwegs bin, die ich vorher persönlich noch nicht kennengelernt habe und dann die Situation kommt, hey, lass uns doch mal ein schönes Gruppenbild von uns machen oder sowas oder ein neues Promo-Foto, dann ist mir in dem Moment ja schon bewusst, ey, das könnte ein Foto sein, was vielleicht sogar irgendwann bei Spotify mit drin ist oder so, ne? So, also will ich das Foto jetzt extrem gut machen und ich möchte, dass sich die Menschen vor der Kamera wohlfühlen, dass sie authentisch gucken und dass es halt einfach ein Killer-Foto wird am Ende, ne? So, und um das zu schaffen, musst du natürlich einmal deine Kamera bedienen können. Ja, wenn es 12 Uhr mittags ist und die Sonne einen ins Gesicht klatscht, dann kannst du da halt, und du auf Tour unterwegs bist, nur deine Kamera dabei hast, dann kannst du da nicht viel machen, außer schwarz-weiß vielleicht, was auch immer gut funktioniert, aber. Und das andere ist natürlich, dass, wie eben schon erwähnt, die Menschen sich ja irgendwie wohlfühlen sollen oder, ja, weiß ich nicht, so, dass es halt ein cooles Foto wird, ne? Wie doll weise ich die an? Bringe ich die zum Lachen? Wollen die eher ernst gucken? Das ist ja auch bei jeder Band und bei jedem Menschen auch nochmal anders, wie sie sich vor einer Kamera dann geben. Und das ist halt tatsächlich das, was bei allen Bands dann irgendwie unterschiedlich ist. Es gibt irgendwie Gruppen, die sagen, ja, mach mal ein Foto und albern dann nur einen Moment miteinander rum. Und wenn ich dann sage, ja, ey, ich glaube, ich habe was Cooles geschossen, dann ist auch schon gut und die wollen gar nichts sehen und dann schicke ich weg. Dann gibt's Bands, die extrem darauf achten, wie die Bildstimmung ist, wie weit sie voneinander wegstehen, wie weit sie zusammenstehen, ne, wie die Körperrichtung ist und so weiter und so fort. Da muss ich dann zum Beispiel voll wenig machen. Und dann gibt's Bands, die wissen das noch gar nicht und dann liegt's auf einmal bei mir. Und ich würde sagen, das ist so der größte Unterschied. Aber an sich ist so die Banddynamik bei vielen Bands ähnlich. Also ich habe immer das Gefühl, dass es, oder wenn ich dabei bin, das ist so wie bei euch, man quatscht ein bisschen zusammen, dann geht man vielleicht mal kurz spazieren, macht ein paar Fotos, dann wird aufgebaut, dann wird eine Show gespielt, dann wird noch vielleicht ein bisschen zusammen gefeiert oder sowas. Das ist bei allen sehr ähnlich, würde ich sagen.
Ja, okay.
Die ich jetzt so bisher begleitet habe.
Ja, aber so habe ich das noch gar nicht gesehen, wie du es gesagt hast, dass du dir quasi deiner Verantwortung ja auch bewusst bist, ja, wir machen jetzt mal ein Bandfoto und dann landet das vielleicht für ein paar Monate bei Spotify oder wo auch immer.
Oder das wird das neue Tourplakat so und nachher wird das noch gedruckt oder so. Also das ist ja, das gibt ja für mich für das Bild auch eine ganz andere Aufgabe, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur eine Erinnerung schaffe. Das kann ja auch auch irgendwie ein unkompliziertes Bild sein. Aber dieses Bewusstmachen, das ist auch dann irgendwann später erst dazugekommen. Das war am Anfang noch ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, wenn du so zurück überlegst, hast du manchmal das Gefühl, dass du früher besser Schlagzeug gespielt hast?
Ja.
Ja?
Ja.
Woran machst du das fest?
Vom Gefühl einfach. Also ich habe das Gefühl, vielleicht würde ich wieder diese Routine, dass man einfach öfter gespielt hat. Und ja, ich keine Ahnung, das ist es eigentlich. Also ich glaube auch, dass ich mich irgendwie verbessert habe, aber ich glaube irgendwie so ein bisschen gab es eine Zeit, wo wir mehr gespielt haben und wo ich einfach besser war. Ja.
Ja, so geht's mir auch. Wenn ich mir alte Fotos angucke, zum Beispiel die ersten Promo-Fotos, die wir zusammen gemacht haben, finde ich heute immer noch mega geil. So, und ich kann das gar nicht so an so vielen Dingen festmachen, aber oft habe ich das Gefühl, dass ich früher viel unbefangener war oder mir viel weniger Druck gemacht habe oder so. Oder das halt, na, so wie du gerade meinst, dass es routinierter war, weil ich habe das jetzt gerade ein ganzes Jahr durchgängig gemacht oder so. Und jetzt, wenn ich dann immer in der konkreten Situation bin, dann denke ich mir oft, ach, früher habe ich das so viel entspannter gemacht. Früher war das irgendwie ein bisschen einfacher und so. Ich glaube, das ist auch so ein psychologischer Effekt, wenn man, weiß nicht, kreativ arbeitet oder.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist es tatsächlich. Also jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir das auch ein Beispiel eingefallen. Das habe ich gerade diese Woche, habe ich nochmal, wie man das so macht, den eigenen Bandnamen bei YouTube mal eingegeben. Und dann ist dann ein Konzert relativ, ich glaube, 3, 4, 5 Songs oder so wurden da aus dem Publikum heraus hochgeladen. Und das ist schon 7 Jahre alt. Und ich bin der Meinung, wir haben damals noch nicht mit In-Ear-Monitoring gespielt. Und nicht mit Klick. Also ich spiele ja mit Metronom auf dem Ohr.
Ja.
Und wir haben das damals gemacht oder machen das jetzt immer noch, um einfach auch ein paar Backing-Tracks mitlaufen zu lassen. Das ist ja kein Geheimnis.
Ja, aber also ist ja üblich.
Das ist ja üblich, genau. Und dann brauchst du das halt. Und beim Schlagzeuger und bei mir war das auch so, war das schon so, dass man ohne Metronom Geschwindigkeitsschwankungen festgestellt hat. So, jetzt habe ich aber dieses Video gesehen und habe es mir angehört und dachte, krass, ich spiele ja voll gut. Also ich war sehr zufrieden mit mir und fand das sehr tight und sehr dynamisch und energetisch und habe dann wieder gedacht, ja, war das nicht früher ohne diesen ganzen Klimbim irgendwie besser?
Ja. Ja. Voll. Ich weiß genau, was du meinst. Das hat, ja, so retrospektiv. Ich hatte früher auch eine ganz andere Kamera, die viel weniger konnte. Und da denke ich mir dann manchmal auch, wenn ich dann die alten Fotos angucke, war doch eigentlich schon gut. Also, warum jetzt nochmal einen Kleinwagen mehr Geld ausgeben, um genau das Gleiche zu machen?
Ja. Aber man muss ja sagen, also ist zumindest mein Eindruck, seit Corona bist du eigentlich noch mehr im Game als vorher, oder? Also du bist doch einer der Top-Konzertfotografen in Deutschland, kann man doch so sagen.
Boah, Alter, vielen Dank. Das sind große, große Worte, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann's. Also dieser Sommer war krass für mich. Jetzt war der erste Sommer, wo gefühlt wieder eine Konzertkultur oder auch Festivalkultur wie vor der Corona-Krise war und ich hatte richtig viel zu tun. Ich war viel unterwegs, manchmal auch ein bisschen mehr, als mir vielleicht gut getan hat. Aber ich hatte das in vielen Momenten irgendwie noch gar nicht so richtig Zeit zu realisieren. Aber man nimmt sich selbst nie so wahr, weißt du? Also ich habe immer eher das Gefühl, heute zum Beispiel ist ein Samstag, wo ich nicht auf einer Show bin. Und da denke ich schon die ganze Woche drüber nach, warum ich eigentlich dieses Wochenende, weil jetzt auch wieder Clubshows stattfinden und so, warum ich nicht mit einer Band unterwegs bin und Fotos mache. So.
Und wir hätten dieses Wochenende gespielt, hättest mit uns mitfahren können, aber ist ja leider ausgefallen.
Ja, shit. Ja, aber vielleicht ist ja auch mal ganz cool, ein entspanntes Wochenende zu machen. Ja. Aber genau, also ich hatte während Corona ganz, ganz stark damit zu kämpfen, mich beruflich umorientieren zu müssen. Also ich mache jetzt auch sau viel so Business-Fotografie, Imagefilme und solche Geschichten. Mhm. Dinge, mit denen ich auf Instagram zum Beispiel nicht hausieren gehe. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und ja, jetzt, wo das dann auf einmal wieder alles so war, habe ich überhaupt gar kein Maß dafür, wie das auch andere Fotografinnen machen. Ist es jetzt besonders spannend, mit großen Bands unterwegs zu sein oder möglichst lange unterwegs zu sein? Oder ich durfte auch Bands begleiten, die jetzt das erste Mal richtig auf Tour waren und so. Die haben in Corona halt eine Platte geschrieben. Und dann waren dann jetzt die ersten Male richtig unterwegs und durfte das halt auch filmen, fotografieren. Das war super, super spannend, mega geile Zeit.
Meinst du da wohl?
Naja, die haben auch gestern ein Album rausgebracht. Kann ich kurz droppen?
Auf jeden Fall, die, wir haben es auch gepostet.
Ja, sehr schön. Die liebsten Bad Assumption, von denen spreche ich. Die durfte ich ganz viel begleiten dieses Jahr, auch letztes Jahr schon. Und das ist für mich eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen, ja, zu sehen, wie die aufblühen, sowohl live, aber auch an allen anderen Stellen im Songwriting, hast du nicht gesehen, ne? Wie die sich einfach entwickeln und also wie ich finde, ein mega Album einfach mal raushauen. Mhm. Dann gab es aber zum Beispiel auch Bands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die deutlich bekannter sind, was halt auch mega geil war, wo ich jetzt aber auch nicht unbedingt sagen würde, okay, war das jetzt ein besonderer Erfolg oder so, weil im Prinzip habe ich das Gleiche gemacht, wie ich es mit Anchors and Hearts mache oder Bad Assumption oder mit Shoreline oder so, ne? Also es ist ja im Prinzip oft das Gleiche und dann, ja, weiß ich nicht, dann fällt mir das schwer, das irgendwie zu werten oder so. Ich will einfach nur viel unterwegs sein.
Auch das kann man ja so aussprechen, wie es ist. Also du hast für Silbermond fotografiert.
Ja.
Und also das wäre tatsächlich eine Frage. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Ist es was anderes, Anchors and Hearts vor, keine Ahnung, vor knapp 100 Leuten Publikum zu fotografieren und zu filmen oder vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 5, 6, 7.000 Leuten Silbermond?
Ja, nochmal doppelt, also fast doppelt so viele Menschen. Krass. Aber das ist halt auch der größte Unterschied. Ich habe dieses Jahr das erste Mal eine Veranstaltung fotografiert, erst mit 6.000 Menschen Anfang des Jahres. Das war für mich schon komplett mindblowing, irgendwie, also allein so ein großes Konzert mitzuerleben und dann die ganze Zeit zwischendrin zu stehen und so, super intensiv. Dabei dann nochmal zu arbeiten, ist natürlich eine andere Belastung, die du hast, weil halt viel mehr Menschen da sind. Wenn du irgendwie ein Foto von ganz hinten machen willst, dann musst du einen Song rechnen, dass du einmal durchs ganze Publikum gehen kannst, da das eine Foto machst und dann beim nächsten Song an der richtigen Stelle wieder stehst und dann das nächste entscheidende Foto zu, also ne, so ja, überspitzt gesagt. Aber im Prinzip so mit dem Ganzen drumherum, es ist halt eigentlich gleich, nur größer. Da ist dann halt nicht einer von der Technik mit dabei, sondern da sind es halt 30 Leute, die für die Technik verantwortlich sind. Ja. Aber die sind alle genauso lässig wie die eine Person, die sonst auch irgendwie mit am Start ist. Also, aber im Prinzip würde ich sagen, auch so wie die Band miteinander interagiert, ihre Witze macht, aufgeregt ist vor der Show, dann nach der Show die Erleichterung und die Begeisterung und Euphorie und das ganze Adrenalin und so, das ist bei diesen ganzen Konzerten eigentlich, finde ich, was Gleiches, was ich auch immer suche und schön finde. Also es sind auch die Motive, die ich suche beim Fotografieren und so, und die sind halt genau gleich. Also ja.
Ja, sehr, sehr cool und sehr spannend. Und
Silbermond schreien nicht so viel wie Manu. Bitte? Silbermond schreien nicht ganz so viel wie Manu.
Ja, stimmt. Noch nicht.
Noch nicht.
Ja, wer weiß, was danach kommt.
Ich bin gespannt. Ich fände es geil. Vielleicht mal ein Feature oder so, wäre auch geil.
Wir sind tatsächlich schon wieder bei 50 Minuten, aber ich finde es halt einfach spannend, mit dir zu sprechen. Und das ist macht auch einfach total Spaß. Habe ich ja gesagt, dass ich mich sehr auf diesen Podcast gefreut habe. Aber ein letztes Thema noch zum Abschluss, was wir jetzt so ein bisschen in dieser Staffel des Podcasts immer wieder angesprochen haben, ist so die Konzerte, die man so besucht hat nach Corona. Jetzt hast du gesagt, du warst auf 1 Million Konzerten, aber eigentlich immer beruflich als Fotograf.
Ja.
Ist dir irgendein Konzert in Erinnerung geblieben, wo du einfach nur als Gast warst, wo du sagst, das war irgendwie ein besonderes Erlebnis?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich musste tatsächlich einen Moment nachdenken, weil auch wenn ich jetzt nicht direkt arbeite oder so und bei einem Konzert bin, habe ich oft doch irgendwie eine Kamera mit dabei oder so, mache trotzdem 1-2 Fotos. Aber ich habe dieses Jahr in einer Baracke in Münster, also ich wohne mittlerweile in Münster und hier in der Baracke, einer meiner absoluten Lieblingsclubs, ganz kleines Ding, Leaves, Phantom Bay und Eaten by Snakes gespielt. Leaves ist eine neue Punkrock-Band aus Münster, die sich auch während Corona gefunden haben, glaube ich. Phantom Bay genauso. Und Eaten by Snakes gibt's schon länger. Also Phantom Bay und Leaves haben quasi die erste reale Show, ja, also haben schon Shows, glaube ich, davor gemacht auch, aber die ich gesehen habe, ne, die erste reale Show von denen. Mhm. Und gerade Phantom Bay, so musikalisch, ist für mich eine Entdeckung des Jahres gewesen. Also ich finde die aktuelle Platte von den Turbo gut, holt mich eigentlich genau da ab, wo Tidal Fight mich mal irgendwann haben stehen lassen. Und ja, großer Fan, und da habe ich mir die Show auch einfach komplett so gegeben und aufgesogen, ohne irgendwie was weiteres zu machen. Das war ein richtig schönes Konzert, ja.
Ja, cool. Ja, ich erzähle ja das auch immer, was ich so erlebt habe. Ich wollte das die letzten 3 Podcasts schon immer erzählen. Ich habe es dann immer vergessen, weil das relativ viele, für meine Verhältnisse, viele Konzerte waren. Und was ich aber immer vergessen hatte, das passt heute aber ganz gut, war das Boost Cruise in Hamburg.
Ja, Mann.
Und ich bin da relativ spontan an Tickets gekommen, unter anderem auch über dich. Und richtig schlimm, ich meine, die Tickets wurden ja schon vor 2 Jahren oder so verkauft, deswegen habe ich da nicht so ein schlechtes Gewissen, aber wir fordern ja immer Vorverkauf ein, und ich habe selbst auch erst an dem Tag entschieden, dass wir hingehen. Aber hat ja alles geklappt, und ich habe es dir auch schon mal erzählt, aber ich wollte es auch im Podcast nochmal erzählen. wir sind dann angekommen abends erst und haben dann erstmal im Hinterhof vom Molotow Leg Wagon gesehen.
Ja.
Ist ja eine meiner all-time favorite Lieblingsbands.
Ja.
Fand ich auch ganz okay. Und direkt danach dann drin im Molotow Shoreline. Und ich wusste ja, dass du hast dich an dem Abend noch fotografiert und du hast auch schon viel von denen vorher erzählt und so. Und das war so ein krasser Gegensatz, Leg Wagon zu Shoreline, weil man einfach gesehen hat, welche Band von den beiden noch richtig Bock hat und da einfach diese Leidenschaft da ist und wirklich so, ich weiß nicht, wie ich sagen will, aber so dieser Drang, was zu verändern, sag ich mal, und eine Botschaft rauszuhauen. Im Gegensatz zu Leg Wagon, die das wirklich als Beruf machen und die auch nicht mehr ganz so fit waren an dem Abend. Und da kam bei mir gar nichts rüber. Das ist meine Lieblingsband, wie gesagt. Ne?
Ja.
Da kam aber gar nichts rüber. Und ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele Shoreline-Songs. Also ich habe mir die nicht intensiv vorher angehört, aber die haben mich von der ersten bis zur letzten Minute halt voll gepackt und war ein richtig geiles Clubshow-Erlebnis.
Ja, ich muss sagen, generell, also der Abend war einfach nur krass, die Stimmung, die da im Molotow war. Das war, also es ist ja irgendwie innerhalb von einem Song so entstanden, dass die Leute von draußen, von Leg Wagon halt reingekommen sind und Shoreline haben gerade ihren ersten Song gespielt.
Ja.
Und ich habe bei ganz vielen beobachtet, dass sie so reingekommen sind, um eigentlich rauszugehen und dann so, holy cow, was ist denn hier los? Ne? So nachdem man so, Alter, hier gibt's ja jetzt nochmal eine richtig deftige Punkrock-Show. Und das war super intensiv. Also auch einer meiner liebsten Shows so generell überhaupt vom ganzen Jahr auf jeden Fall die Molotow-Show, ja.
Ja, das war echt mega cool. Und dann haben die Jungs mich ja echt nochmal gekriegt, als sie abends dieses Green Day-Cover-Set in der alten Nachtwache oder wie das heißt.
Ja.
Ich bin ja alter Green Day-Fan, so. Und wir haben, also ich habe wirklich Gänsehaut bekommen in dem Moment, wo dann die Ansage kam, ey, wir spielen eigentlich nur alte Songs. Natürlich geil. Und haben sie echt Dookie und selbst die 2000 Light Years Away und sowas alles rausgehauen. Ich meine, also ich stand am Rand und habe mitgesungen und so, aber wie die Leute auch durchgedreht sind, weil die alle halt von Green Day inspiriert wurden in ihrem Leben und wie sie das gefeiert haben. Es war auch richtig geil umgesetzt von Shoreline, muss ich sagen.
So stelle ich mir, also so in den Anfang der 90er vielleicht, als sie noch nicht so bekannt waren und in solchen Läden gespielt haben, so hätte ich mir eine Green Day Show damals vorgestellt. Also die ganze Zeit nur Stage Dives, es fliegen Wasserflaschen die ganze Zeit durch die Gegend, weil es halt so heiß war und so, es war ja auch mitten im Sommer.
Ja.
Klar, das finde ich aber auch besonders geil am Boost Cruise, dass sie halt noch so Coversets und so zwischendurch von Bands performen lassen.
Ja.
Mega geil einfach, ja.
Ja, fand ich jedenfalls sehr schön. Grüße an Shoreline, gibt es gerne weiter. Wir haben uns sonst noch nie gesehen irgendwie, Enkersten Harz und Shoreline, aber war echt cool. Und freut mich auch total für die Band, dass die in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren halt auch so viel unterwegs sein konnten, trotz der schwierigen Lage, und das ist völlig zu Recht, also total cool.
Ja, die sind so fleißig, also auch das ist etwas, was ich bei Bands sehr bewundert habe, jetzt gerade während der letzten 2 Jahre, was wir vorhin auch schon hatten, diese Motivation an etwas zu arbeiten, weil es dann ja auch an vielen Punkten einfach Arbeit ist. Das ist dann nicht mehr nur noch Musik machen in Anführungszeichen, sondern es ist halt Arbeit, und dann da irgendwie dran zu bleiben, weiter zu kämpfen und dann zum Beispiel so ein Boost Cruise zu spielen oder sowas oder ein Pall Mall Festival oder bei Bad Assumption dieses Jahr fand ich Wiesbaden. Das war die erste Show von denen dieses Jahr nach der Pandemie. Das war auch einfach nur irre, was da einfach freigesetzt wurde, aber bei allen Menschen. Das war so wirklich einer der ersten Shows, die wieder da war, und es war halt wirklich so, okay, so funktioniert Konzert, und bam, explodieren auf einmal alle, die in diesem Raum sind, und entfachen Feuerwerk. Ich finde, das ist das Allerschönste, wenn Bands mit sowas belohnt werden, für all die Arbeit, die vorher im Studio, hinterm Laptop, na, so auch dieses ganze Planen und Koordinieren, und hast du nicht gesehen, wenn das damit belohnt wird, dann ist alles richtig gelaufen, ja.
Ja, dann sage ich jetzt mal danke, Gideon, für das sehr schöne Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch den ganzen Samstag uns weiter unterhalten.
Ja, wäre eigentlich schön.
Gibt jetzt gleich ein Bierchen, ne? Viel zu erzählen, und danke, dass du so spontan warst und mit meinem sehr sporadischen Briefing zurechtgekommen bist.
Ey, danke für die Einladung. Kann ich nur zurückgeben. Ich drücke euch für die Tour alle Daumen, dass möglichst alle Tickets jetzt in den nächsten 2 Wochen im Vorverkauf noch weggehen und ihr einfach ganz entspannt durch den Tisch treten könnt.
Danke dir. Und dann sehen wir uns bald auf irgendeiner Bühne und im Backstage. Und ich drücke dir auch die Daumen für das restliche Jahr und für das nächste Jahr und alles, was noch so kommt. Und bis bald, Gideon.
Ja, vielen Dank. Bis bald, Tom. Mach's gut. Ciao.